Ja, willkommen auch nochmal von mir. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über Linux, was ihr wissen müsst, um damit anzufangen. Ja, ich bin der Alex, bin Softwareentwickler oder Software-Engineer. Ich habe hier in Lübeck studiert und habe mich vorher auch schon viel mit Linux beschäftigt. Im Studium habe ich mich noch mehr damit beschäftigt und gerade weil ich am Anfang nicht so viele Leute kannte, die es benutzt haben, habe ich irgendwie immer das Problem gehabt, dass ich ja, nicht jemanden fragen konnte groß und einfach nicht viel wusste darüber. Und um die Fehler, die ich damals gemacht habe, so ein bisschen euch zu ersparen, habe ich mir gedacht, mache ich doch hier jetzt mal einen Vortrag darüber, wie man denn am besten anfängt. Und wir fangen einfach mal an mit so ein paar Key Facts über Linux. Was ist Linux überhaupt? Linux ist ein Open Source Betriebssystem. Open Source heißt, es ist quelloffen. Jeder kann quasi in den Quellcode reingucken und gucken, wie Linux programmiert ist. Das ist anders als bei Windows. Bei Windows kann man das tatsächlich nicht. Da muss man Microsoft einfach vertrauen, dass das so richtig ist und funktioniert und auch sicher ist. Linux wurde entwickelt 1991 von Linus Torvald an der Universität Helsinki. Und genau, die Mehrheit aller Webserver nutzt im Grunde Linux. Die meisten Smart-TVs basieren auf Linux und Android basiert halt auch auf Linux. Also im Grunde, die meisten von euch hatten irgendwas schon mal mit Linux zu tun, auch wenn sie es nicht gemerkt haben. Also so angsterfüllend muss das gar nicht sein. Außerdem, die meisten Linux-Distributionen sind kostenlos. Das heißt, wir können Linux einfach installieren, wir müssen nicht irgendwie eine Lizenzgebühr bezahlen. Von, ich weiß gar nicht, was das bei Windows ist, ich glaube 80 € oder so. Ich habe lange kein Windows mehr gehabt, deswegen kann ich das nicht sagen. Und Linux kann sehr, sehr lange ohne Neustart auch laufen. Und das macht es natürlich für Serverbetrieb super interessant, weil man will einen Webserver oder so jetzt nicht unbedingt alle 3 Tage neu starten müssen, weil dann ist die Webseite nicht erreichbar. Das ärgert irgendwie Kunden, Leute, die die Webseite ansehen sollen. Stellt euch vor, Facebook wäre alle 3 Tage mal für 10 Minuten down oder so, weil da irgendein Server neu starten muss. Wäre doof. Und genau, es gibt außerdem sehr viele verschiedene Spezialisierungsmöglichkeiten von Linux. Also wir können uns ein Linux-System installieren, was zum Beispiel sehr gut für ja, einen sehr kleinen speziellen Rahmen gedacht ist. Gehe ich später mehr drauf ein. Und das Ganze nennt sich dann Linux-Distribution. Linux selber ist eigentlich gar nicht das Betriebssystem, sondern eigentlich mehr der Kernel. Also es heißt auch Linux-Kernel. Und das ist quasi eine Schnittstelle zur Hardware. Das heißt, ohne die Distribution könnten wir mit Linux oder mit dem Linux-Kernel gar nicht so richtig interagieren. Und eine Distribution ist im Prinzip eine Ansammlung von Software, die um den Linux-Kernel rum ein Ganzes ergibt und dann auch ein gut nutzbares Stück Software. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Es gibt zum Beispiel spezielle Linux-Distributionen, die für Hacking geeignet sind oder die fürs anonyme Surfen gedacht sind. Es gibt welche, die besonders gut für hardwareintensive Prozesse geeignet sind oder auch für besonders alte Hardware. Das heißt, wenn ich einen 10 Jahre alten Laptop habe, da wird Windows nicht drauf funktionieren. Linux kann da wunderbar drauf laufen und ich kann damit browsen, Videos gucken und eigentlich alles Mögliche machen. Und die meisten dieser Distributionen bauen aufeinander auf. Also nur damit ihr so eine Einordnung habt, das sind nicht 10, sondern das sind eher ein paar 100. Und damit wir die alle einigermaßen gut strukturieren können, bauen die aufeinander auf. Heißt, wenn wir uns ein Debian-System nehmen, auf einem Debian-System basiert beispielsweise ein Ubuntu und auf dem Ubuntu basiert dann wieder ein Kubuntu. Heißt aber auch, alles, was hier auf Debian funktioniert, funktioniert auch auf Ubuntu und auch auf dem Kubuntu. Heißt auch, wenn ich Software baue, reicht es eventuell, wenn ich ein Debian-Paket zur Verfügung stellen, also einen Weg, das auf einem Debian-System zu installieren. Und auf allen anderen, die quasi von diesem Debian-Paket abstammen, funktioniert das dann auch mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Andersrum ist das nicht unbedingt immer so. Heißt, wenn ich irgendwas ganz speziell für Kubuntu mache, das wird wahrscheinlich nicht auf einem Debian funktionieren. Kann, muss nicht, hängt dann vom speziellen Fall ab. Ich habe noch ein zweites Beispiel mitgebracht, das wäre einmal, ein Red Hat. Auf dem Red Hat basiert beispielsweise Red Hat Enterprise. Enterprise heißt, da muss man dann wieder doch Lizenzgebühren zahlen. Ja, und darauf basiert dann wieder ein CentOS. Gibt es halt auch, aber muss man halt nicht benutzen. Im Endeffekt können die dasselbe, können die rechte Seite genau das gleiche wie die linke Seite. Das ist eigentlich völlig egal. Und wie bekommen wir jetzt eigentlich auch diesen Überblick? So, hey, was gibt es eigentlich an Linux-Distributionen? Ja klar, man könnte das googeln, aber es gibt da eine spezialisierte Webseite für. Die heißt DistroWatch und die rankt quasi verschiedene Linux-Distributionen nach Popularität. Die gucken dann so ein bisschen auf Google-Klickzahlen, wie gut ist die Community, wie oft wird das gesucht und so. Und da habe ich einfach mal so die Top 100 des vergangenen Jahres genommen und habe die in so eine WordCloud geschmissen. Heißt, je größer der Name, desto beliebter kann man im Prinzip sagen. Und da kann man sich jetzt natürlich sagen, okay, meine Lieblingsfarbe ist rot, das heißt, ich suche mir da beispielsweise das größte Rote aus, das ist, glaube ich, wenn ich mich irre, der Debian, dann nehme ich das. Aber ob das wirklich gut ist, weiß ich immer noch nicht. Wir können uns dann auch nochmal die Top 10 angucken. Und wenn wir uns die Top 10 angucken, da drüben sind sie, da sehen wir, ja okay, auf Platz 9 wäre auch ein Debian, das könnte ein ganz guter Fit sein. Aber wirklich wissen tun wir es nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, für den Vortrag heute sortieren wir das einfach mal in drei Kategorien ein. Und zwar einmal die Kategorie sehr einsteigerfreundlich, ein bisschen fortgeschritten und halt so Experten-Distributionen, die wirklich, wirklich sehr anspruchsvoll sind. Und das ist jetzt sehr meinungsbedingt, weil also das ist halt meine Meinung, was ich dazu denke, wie gut die sind. Ich habe ein bisschen recherchiert, auch wenn ihr das googelt, ihr werdet ähnliche Ergebnisse finden. Vielleicht nicht genau das Gleiche, aber die meisten basieren, in die Richtung stimmt auf jeden Fall. Wenn wir uns jetzt den ersten Einsteiger Linux angucken, das wäre zum Beispiel ein Ubuntu. Ubuntu ist einfach ein schönes, solides, hatten wir eben auch schon. Und wenn wir uns quasi alle Einsteigerbetriebssysteme hier angucken, basieren die alle auf Ubuntu. Das heißt, wenn wir sagen, okay, ich möchte irgendwie anfangen und ich möchte jetzt aber nicht irgendwas, ich möchte irgendwas Solides, irgendwie so die Basis haben, war immer so mein Favorit irgendwie, jetzt nicht irgendwie die 10. Version von was auch immer zu benutzen, sondern ich war mal eher so bei der Basis, bei den Wurzeln quasi, dann ist ein Ubuntu eigentlich sehr gut geeignet. Als nächstes haben wir dann noch so ein Pop!_OS. Das ist besonders gut geeignet für sehr hardwareintensive Prozesse. Die sollen sehr gut sein, was Gaming angeht und was Videobearbeitung angeht. Als nächstes hätten wir dann ein Elementary-OS. Das hat vom Look and Feel, also von der UI, sieht das sehr ähnlich aus zu macOS. Also wenn ihr eigentlich die MacBooks oder so recht geil findet, aber sie euch einfach zu teuer sind, kauft euch einfach einen Aluminium-Laptop, also mit einem Aluminium-Case, installiert der Elementary drauf und ihr habt einen recht günstigen Mac. Als nächstes in der Liste habe ich ein Linux Mint. Das war tatsächlich auch mein erstes Linux, was ich benutzt habe. Es war mal in der Computerbild-Ausgabe auf einer CD drauf. Und weil ich es damals nicht hingekriegt habe, mir USB-Sticks fertig zu machen, ist es das geworden. Es hat auch vom Desktop her, finde ich, sehr, ein paar Ähnlichkeiten zu Windows. Also der Umstieg ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Ja, fand ich ganz gut. Ist gut für Multimedia auch geeignet, also hat viele Videocodes vorweg installiert, also eigentlich jedes Video könnt ihr damit gucken. Und als letztes haben wir noch Zorin OS, das ist das sieht einfach noch ähnlicher aus zu Windows. Mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen, sieht halt einfach aus wie Windows. Die Fortgeschrittenen gehen wir jetzt ein bisschen schneller durch, da haben wir einmal Garuda, das ist Garuda Linux, das ist auch für Gaming gedacht, ein OpenSUSE, das ist war mal als Anfänger-Linux bekannt. Ich finde das nicht so. Ich habe es mal ausprobiert. Ich fand es nicht so einfach. Manjaro, wenn man mit Arch anfangen will, weiß ich nicht. Ich kenne welche, die haben das gemacht, aber würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Linux MX, auch Debian-basiert, aber ist auch eigentlich ein bisschen anspruchsvoller jetzt als ein Ubuntu und noch eine Fedora am Ende, die sprengen irgendwie den kompletten Rahmen. Das passiert nämlich auch auf dem Red Hat Stack, ich glaube als einziger aus der Liste hier. Und wenn wir uns die Experten-Betriebssysteme angucken, dann ist ein Arch, das kennt man vielleicht. Ja, dann kommt Gentoo, das kennt man vielleicht nicht mehr, das soll noch ein bisschen schwieriger sein als Arch. Slackware, Linux from Scratch sagt so viel wie, ja, ich baue mir einfach alles selber. Macht richtig Spaß, glaube ich. Und CubesOS und Cubes setzt halt sehr viel auf virtuelle Maschinen. Da ist alles in eine virtuelle Maschine gepackt und das kann auch sehr schwierig sein, einfach zu konfigurieren und überhaupt dann irgendwie Dateien von einer Maschine in die andere zu kriegen. Das kann schon. Deswegen würde ich es auch nicht für den Anfang empfehlen. Ich würde euch vorschlagen, die Fortgeschrittene und Experten-Distribution vergessen wir jetzt einfach mal schnell. Dann hat man schon mal gehört. Und wenn man sich irgendwann denkt, so, hey, das ist eigentlich langweilig, dann erinnert man sich vielleicht und denkt sich, ja, okay, das eigentlich kann ich vielleicht damit mal weitermachen, dann lerne ich auch noch ein bisschen mehr. Wenn wir uns jetzt also mal diese einsteigerfreundlicheren Distributionen angucken, stellt sich jetzt natürlich als erstes die Frage, ja, wie installiere ich den ganzen Kram denn jetzt eigentlich? Und im Grunde installieren wir ein Linux-System genau wie ein Windows-System. Wer weiß, wie Windows installiert wird? Ja, das sind so vier. Also nicht sehr viele. Windows wird in der Regel installiert, also da gibt es solche ganz schrecklichen CDs. Ich weiß nicht, wie aktuell das ist, aber ich glaube, es gibt immer noch CDs. Die müssen dann irgendwie eingelegt werden und dann hat man noch so einen Key und dann läuft das irgendwie. CDs sind sehr altmodisch, die meisten Laptops haben keine CD-Laufwerk mehr. Deswegen bereiten wir uns da USB-Sticks vor. Wir brauchen also, zum einen brauchen wir einen USB-Stick, der sollte so mindestens 4 GB haben. Also jetzt auch nichts Weltbewegendes, ich glaube, USB-Sticks unter 4 GB gibt es nicht mehr, weiß ich nicht. Und wir brauchen irgendwie unser Linux-Betriebssystem. Die sind in der Regel in ISO-Dateien, die gibt es im Download. Muss man dann googeln, einfach die Distribution, die man hat, Download, gibt es in der Regel kostenlos. Manchmal gibt es dann noch so ein hey, spende doch bitte, und das sieht dann aus, als müsste man es kaufen, aber man kann auch einfach 0 Euro eintragen und dann kann man es downloaden. Genau, und dann brauchen wir noch ein Tool, um quasi unseren USB-Stick vorzubereiten, also um quasi dieses Betriebssystem-Image auf den USB-Stick zu bekommen. Und da empfehle ich euch einfach mal ein Tool, was relativ neu ist und vielleicht die Linux kennen das Tool aber nicht. Und zwar nennt sich das Ventoy. Ventoy ist insofern ganz schön. Ich lade das runter, ich kann das auf dem USB-Stick installieren und ich kann meinen USB-Stick danach immer noch weiter nutzen und ich kann diese ISO-Dateien einfach auf den USB-Stick raufkopieren und kann da dann von booten. Wichtig dabei ist aber, wenn ihr euch einen USB-Stick vorbereitet, dann wird der komplette USB-Stick gelöscht. Also alle Daten, die da drauf sind, sind danach weg. Von daher ist zum einen bei dem USB-Stick, aber auch wenn ihr das bei eurem Laptop macht, ist das super, super wichtig, dass ihr Backups macht. Habt einfach vernünftige Backups, dann tut es euch nicht weh. Weil wenn wir Linux installieren, wird auch oder kann es passieren, dass einfach alle eure Daten danach weg sind. Soll jetzt nicht Angst machen, aber es ist wichtig zu wissen, weil ansonsten ärgert ihr euch nachher nur. Ja? Und Backups sind immer gut, weil eine Festplatte kann auch kaputt gehen. Ist mir auch schon passiert, da ging mein Laptop einfach in einem Morgen nicht mehr an und die Festplatte war kaputt. Ja, alle Daten weg. Ich hatte ein Backup, habe mir eine neue SSD gekauft, habe mich gefreut, dass ich keine HDD mehr hatte, sondern eine SSD. Man muss das Beste draus machen. Und wenn wir jetzt unseren USB-Stick vorbereitet haben, ist auch relativ einfach. Also jeder, der mal ein Programm installiert hat, kriegt das auch hin. Wenn wir unseren USB-Stick vorbereitet haben, fahren wir den Rechner runter, stecken den USB-Stick rein, fahren ihn hoch und drücken dann, ich meistens wie ein bekloppter F10 und F12, weil ich mir nie merken kann, welche Tastenkombination das ist. Und bekommen dann so ein Screen, wo wir auswählen können, von welchem Harddrive wir quasi booten wollen. Da wählen wir dann einmal einen USB-Stick aus und dann bekommen wir eine Oberfläche, die in etwa so aussieht. Das ist jetzt quasi unser USB-Stick. Wir haben ja Ventoy drauf installiert, sieht man oben auch einmal stehen. Und da können wir jetzt quasi auswählen zwischen allen ISO-Dateien, die wir drauf abgelegt haben. Also wir sehen Hier jetzt beispielsweise irgendwo ist ein Ubuntu, wir haben noch ein paar andere, habe ich jetzt heute nicht drin gehabt, das ist aus der Doku, das Bild, ich habe das nicht selber gemacht. Und da können wir jetzt einfach auswählen und dann können wir das Linux-Betriebssystem einfach live ausprobieren. Das heißt, wir starten es auf unserem Rechner, wir sehen, wie es funktioniert, ohne es zu installieren. Das ist eine Frage?
Ich wollte nochmal anmerken dazu, dass man ein bisschen tiefer noch in die Einstellungen geht. Kann man auch eine Boot-Reihenfolge einstellen, und das finde ich manchmal sehr praktisch. Dann kann man einfach quasi standardgemäß Windows drauflaufen lassen, und wenn man aber den USB-Stick dran steckt, dann bootet er automatisch in Linux. Das ist dann sehr praktisch, wenn man das halt so darüber steuert.
Ja. Genau, also Boot-Reihenfolgen kann man machen. Habe ich jetzt nicht, weil ich nicht so wahnsinnig oft vom USB-Stick boote. Also eigentlich nur, wenn ich irgendein Linux installieren will. Aber ja, man kann eine Boot-Reihenfolge festlegen. Wenn man einen USB-Stick reinstecken würde, würde er dann automatisch davon booten.
Ich habe ein Linux-basiertes System für Spiele zu spielen, so Retro-Spiele.
Ja. Ja.
Und dafür ist das ganz cool, weil dann kann man.
Ja, da hast du recht. Das ist aber dann auch schon sehr. Ja. Das stimmt, dafür ist das dann auch wieder sehr speziell. Genau, wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Ubuntu auswählen, dauert das einen kleinen Moment, eventuell werden wir noch nach einer Sprache gefragt oder so. Und dann bekommen wir eigentlich schon einen Desktop. Und das sieht jetzt schon fast so aus wie ja, Desktop, den wir unter Windows kennen. Also wir haben irgendwie eine grafische Oberfläche, wir können damit arbeiten. Wir können uns mit dem WLAN verbinden, wir können browsen, wir können E-Mails bearbeiten. Wichtig dabei ist zu wissen, ja, alles, was wir jetzt da drin machen, das wird nicht gespeichert. Wenn wir uns mit dem WLAN verbinden und wir fahren den Rechner runter und wir starten danach quasi in Ubuntu nochmal neu, hat er das WLAN-Passwort wieder vergessen. Das ist jetzt, ja, zum Nutzen kann man mal so machen. Man kann sich da mal so ein bisschen, man kann angucken, ob ihm das vom Optischen gefällt, ob das einem vom Workflow liegt. Aber in der Regel wollen wir es ja eigentlich dann auch irgendwie installieren. Und da gibt es dann meistens irgendwie auf dem Desktop so ein Install-Icon. Und wenn wir draufklicken, kommen wir quasi in den Installationsprozess. Den gehen wir einmal zusammen durch. Das heißt, wir wählen als erstes eine Sprache aus. Da können wir auch Deutsch auswählen, keine Panik. Wählen Tastaturlayout aus. Wir haben dann auch die Möglichkeit. Oh, eins zu weit. Wir haben dann auch die Möglichkeit, quasi unser Tastaturlayout automatisch erkennen zu lassen. Also werden wir aufgefordert, irgendwie Tasten zu drücken, wie jetzt. Eine Klammer, Pluszeichen, irgendwann werden wir aufgefordert, ein Ö zu drücken, weil wir eine deutsche Tastatur haben, haben wir dann ein Ö auf der Tastatur drücken, und dann hat das in der Regel erkannt. Geht schnell, das sind 5 Steps oder so. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr da auswählt, ist das eine super Sache. Wir haben dann noch die Möglichkeit, irgendwie zusätzlich Software zu installieren. Wir können auch unser System quasi gleich aktualisieren. Und der letzte Punkt hier unten ist besonders interessant, wenn ihr irgendwie eine Grafikkarte in eurem System habt, dann würde ich euch sehr empfehlen, diesen anzuhaken. Dann ist der Support für so eine NVIDIA-Grafikkarte wahrscheinlich ein bisschen besser. Gehen wir weiter und kommen dann zu dem Punkt, wo installieren wir Linux? Und da haben wir 2 Möglichkeiten oder eigentlich sogar mehr, aber 2 interessante Möglichkeiten. Zum einen können wir Linux direkt neben unserem Windows installieren. Heißt, wenn wir den Rechner hochfahren, haben wir dann so ein sogenanntes Dual-Boot-System. Heißt, wir können auswählen, möchten wir Windows starten oder möchten wir Linux starten? Und für den Anfang, für den Umstieg kann das sehr entspannt sein, wenn ich sage, okay, ich habe mein Linux, ich kann da ein bisschen was dran ausprobieren, kann gucken, ob ich alle Software oder kann gucken, was ich alles in Linux machen kann. Und wenn ich irgendwas nicht hinkriege, dann kann ich immer noch mein Windows starten. Ich habe nachher noch ein paar Tipps für Dual Boots, da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Komm nach den Folien hier, nach den Installationsfolien. Ich habe auch die Möglichkeit, einfach die komplette Festplatte zu löschen und quasi als einziges Betriebssystem Linux zu installieren. Wichtig dabei ist wieder, die Daten werden gelöscht. Die ganze Festplatte wird gelöscht, die ihr auswählt. Auch bei dieser Installation neben Windows, es kann passieren, dass warum auch immer eure Daten danach weg sind. Ja? Ist mir noch nicht passiert, ich habe aber auch noch nicht so viele Dual Boots gemacht. Aber es kann passieren. Ja?
Vor allem ankommen, die haben noch das schöne Tool, Festplatte aufteilen. Das kann man alles Mögliche erklären und auch bei der Nachbarn will.
Ja. Ja,
auf jeden Fall. Und das hilft zum Beispiel, kann man, wenn man das jetzt macht, nicht mal auf Windows 11 springen, das ist verweigert. Grundsätzlich, wenn die sehen, okay, da ist noch was anderes, das machen die nicht mehr. Deswegen sollte man vorher Desktop aufteilen mit dem alten Tool. Das ist richtig gut, das kann man runterladen.
Ja, ehrlich, Windows 11, keine Ahnung, ich habe es noch nicht angeguckt, aber. Wenn man es braucht, also ja, man kann das Ganze auch noch einteilen, stimmt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nebenan installieren eigentlich ganz gut funktioniert.
Nee, die machen es nicht.
Also, ach, dann ist das aber von... Okay. Okay, nee, okay. Ich gebe zu, mit Windows 11 habe ich es noch nicht versucht. Ja, ich glaube, zuletzt hatte ich es mit... Boah. Ich glaube, Windows 8 ist schon ein bisschen älter, deswegen, genau. Also hast du mich rausgebracht? Nee, genau. Aber auch hier wichtig, macht einfach Backups. Denn jedes Mal, wenn man irgendwas auf einer Festplatte partitionstechnisch ändert, kann es passieren, dass einfach Daten weg sind, weil irgendein Fehler dabei aufgetreten ist und irgendwie die Daten weg sind. Und das wäre sehr unschön einfach. Dann legen wir zuletzt noch einmal einen Benutzer an. Wir geben unserem Rechner einen Namen, wir suchen uns einen Usernamen aus, wir legen ein Passwort fest. Ja, und dann wird Linux auch eigentlich schon installiert, oder in dem Fall jetzt unser Ubuntu wird dann installiert. Und wenn das durchgelaufen ist, ja, dann haben wir Linux erfolgreich installiert. Ja, und jetzt nochmal die Tipps, die ich habe zu Dual Boot. Wie gesagt, schon eine Weile her. Tipp 1, macht Backups. Habt auch regelmäßig Backups, also nicht einfach nur beim Installieren, sondern einfach immer gute Backups haben, ist eh immer ein guter Tipp, egal ob man Windows oder Linux hat oder beides. Als nächstes wäre, installiert erst Windows und dann Linux. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, vielleicht kannst du das sagen. Unbedingt. Ja, unbedingt, genau. Das ist nämlich auch mein letzter Stand noch, dass wenn ihr erst Linux installiert, Windows will sich immer auf der ganzen Festplatte ausbreiten. Das keine Ahnung, ist halt so. Und andersrum wirklich schwierig. Und der letzte Tipp ist noch, ist mir oft passiert, wenn ihr euren Rechner dann startet, kommt ihr quasi in den Bootloader und der sieht nicht besonders hübsch aus. Und wenn man so ein bisschen googelt, es gibt sehr schöne Themes dafür. Ich rate euch einfach, lasst die Finger davon. Ich habe mir so auf den Bootloader zerschossen, wusste nicht, wie ich den reparieren kann und durfte dann Windows neu installieren und Linux neu installieren. Das macht absolut keinen Spaß. Vor allem, wenn es einem dreimal in der Woche passiert, weil man echt nicht aus Fehlern lernen kann. Genau. Wir haben jetzt also Linux installiert und jetzt sind wir auf einmal in einem Linux-System. Und wir haben bei Linux einen sehr großen Unterschied, ist das Dateiensystem. Das Dateiensystem in Linux unterscheidet sich ein wenig von dem zu Windows. Wir gucken uns deswegen einmal erst das von Windows an, weil das kennen die meisten wahrscheinlich. Das heißt, bei Windows haben wir sowas wie ein Drive C, darunter gibt es dann Ordner und dann gibt es irgendwie noch Files oder noch mehr Ordner. Das heißt, wir haben quasi einen so einen Baum, der runtergeht. Wenn wir jetzt eine zweite Festplatte anhängen, haben wir auf einmal noch einen Drive D. Haben wir noch einen Drive D. Auch wieder ein neuer Baum. Und neue Dateien. Und wenn wir dann noch eine ranhängen, haben wir Drive E. Und wenn wir noch eine ranhängen, noch ein und noch ein und noch ein. Unter Linux ist das ein bisschen anders. Da haben wir quasi nur einen Baum. Der sieht in etwa so aus. Wir haben ein Wurzelverzeichnis und darunter hängen ganz viele Ordner. Ich markiere einfach mal ein paar Ordner. Die ich jetzt rot markiert habe, heißt nicht, dass sie unnötig sind. Das heißt nur, dass wir am Anfang oder besonders am Anfang eigentlich da drin nichts wirklich brauchen. Das sind Systeme oder das sind dann Config-Files drin oder Programme für euer Betriebssystem und im Grunde ihr selber müsst daran nichts machen. Das macht euer System für euch und ja, deswegen blende ich die einfach mal aus und jetzt sieht das Ganze schon sehr viel übersichtlicher aus, finde ich jedenfalls. Wir haben einmal unser Home-Verzeichnis, da sind eigentlich unsere persönlichen Dokumente drin, wie Word-Dokumente oder Textverarbeitungsdokumente, so Präsentationen, Bilder, Videos, ja, alles Mögliche, was wir so auch unter Windows in den normalen Dateien drin haben eigentlich. Dann haben wir noch einen Temp-Ordner, der ist für temporäre Dateien. Heißt, wenn wir den Rechner runterfahren und wieder neu starten, ist der Ordner wieder leer. Das heißt, da können wir, wenn wir theoretisch Sachen runterladen rein, wenn wir wollen, die dann einfach beim Neustart wieder weg sind. Heißt, da können wir aber auch ganz viel drin löschen. Wenn er mal voll ist, können wir ihn löschen oder wir starten unseren Rechner neu, dann ist da wieder Platz. Und dann haben wir noch Media und MNT. Die sind so nicht ganz ähnlich, aber im Grunde sind die beide dafür da, um quasi Festplatten da reinzuhängen. Das heißt, bei Windows haben wir halt immer einen neuen Baum gekriegt und bei Linux hängen wir quasi unsere Festplatten einfach hier in einen von den beiden rein und dann geht der Baum da unten weiter. Und genau, im Grunde war es das auch schon von dem ganz so komplexen Dateiensystem. Und jetzt willst du mir wieder sprechen und warte doch noch, bis du... Ach so, ja.
Ich wüsste gerne, ob man auch einfach einen Ordner im Root-Verzeichnis anlegen kann, also auf der gleichen Ebene wie Media und da dann zum Beispiel
seine Festplatte einfach genau hier unter die Wurzel hängen.
Genau,
ja, wie kannst du. Auch. Also mit, also es gibt in Linux ein Rechtesystem, das heißt, wenn du Root-User bist und die Root-Rechte hast dafür, dann kannst du da einen Ordner anlegen, wenn du möchtest. Kannst du machen. Also in der Regel kannst du in Linux alles machen. Du kannst halt auch theoretisch alle Ordner, die rot sind, löschen, aber danach wird dein System nicht mehr booten. Ja. Aber Linux wird dich nicht daran hindern, das zu tun.
Na? Okay. Und hat das einen Vorteil, wenn ich mir meine Festplatten in Media anlege, anstatt quasi im Root-Verzeichnis?
Nicht wirklich. Also du kannst deine Festplatte theoretisch überall reinmounten, wo du willst. Du kannst auch sagen, ich hänge mir meine Festplatte hier unter Home rein. Hat den Vorteil, dass du deine persönlichen Daten, wenn du sagst, okay, Rechner kaputt, okay, ich habe erstens meine persönlichen Daten, habe ich noch auf einer anderen Festplatte. Das heißt, wenn das System nicht bootet, habe ich vielleicht noch meine Festplatten. Ne? Hat aber auch den Vorteil, dass ich sagen kann, okay, ich installiere das gesamte System auf einer SSD und meine persönlichen Daten, ja, die habe ich dann halt auf einer HDD, die besonders groß ist und vielleicht auch nicht super langsam. Ne?
Ja.
Also ich kann theoretisch eine Festplatte überall hier reinhängen. Eigentlich, also ich sag mal, der Sinn dieser beiden Ordner ist es, um quasi Festplatten reinzuhängen. Kann man machen, muss man nicht.
Okay, ne? Vielen Dank.
Ist einfach Konvention. Und ja, ich habe vorhin gesagt, da haben vielleicht einige ein bisschen geschmunzelt, aber ich habe gesagt, man kann unter Linux Spiele spielen. Und man kann auch ganz geile Spiele unter Linux spielen. Von daher gebe ich mal einen kleinen Ausblick und zum Thema Gaming unter Linux. Und zwar gibt es... wer kennt nicht Steam? Kennt alle nicht Steam? Okay, Steam ist eigentlich so eine Spielebibliothek, die...
du hast nicht gefragt, wer kennt nicht?
Ah, dann habe ich mich selbst mit der Verneinung. Ja, dann habe ich mich selbst mit der Verneinung. Ja, okay. Egal. Steam hat viel gemacht für Linux. Es gibt ein Tool, das heißt Proton. Und mit Proton könnt ihr quasi einen sehr großen Anteil der Spiele, die für Windows konzipiert sind, auch unter Linux spielen. Ohne euch quasi um irgendwelche Emulationen zu kümmern, irgendwelche Mapping, irgendwelche Dependencies. Ihr habt einfach Proton installiert, eure Steam-Bibliothek, habt das einmal aktiviert und dann könnt ihr bei den meisten Windows-Spielen einfach auf Play drücken und dann startet das Spiel. Eventuell müsst ihr noch was runterladen, aber das macht Steam dann auch automatisch. Und können wir gleich machen. Ich habe noch so eine kleine Statistik mitgebracht, wie viel es eigentlich denn so gibt. Ich habe mir mal einfach so die Top 1000 Spiele bei Steam angeguckt und habe dann mal geguckt, so, okay, wie gut laufen die denn unter Linux? Und 96% haben da so einen Platin-Rang. Platin heißt eigentlich, es läuft wie unter Windows. Manchmal sogar besser. Warum? Keine Ahnung, aber manchmal läuft es besser. Gold heißt, es läuft sehr gut. Silber heißt, ja, es läuft. Bronze, also die beiden unteren heißt im Grunde, ist nicht wirklich nutzbar. Bronze heißt, manchmal funktioniert die Installation, aber danach nichts mehr. Aber trotzdem, wenn wir uns das angucken, so von den Top 1000 Spielen sind es so 82%, die spielbar sind. Also über 820 Spiele. Und das sind nur die beliebtesten 1000 Spiele auf Steam. Es gibt noch sehr viele mehr, die funktionieren. Also wenn wir jetzt mal nicht in die beliebtesten 1000 gehen. Genau, die Grafik ist von der Seite des ProtonDB, die sammelt quasi User-Reviews zu Spielen auf Steam. Jetzt kannst du vielleicht, habe ich deine Frage auch schon beantwortet?
Nee, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass sich da in Zukunft wahrscheinlich auch viel tut, weil Steam eben sein Steam Deck rausgebracht hat und dafür ein Betriebssystem rausgebracht hat. Und das basiert nun mal jetzt neuerdings auf Linux. Und das war in der Vergangenheit nicht gegeben. Und deswegen gibt es auch quasi ein offizielles Ranking, welche Spiele eben auf Linux ganz gut laufen. Genau. Und teilweise kriegt man bessere Framerates sogar auf Linux, weil da eben nicht so viel Quatsch im Hintergrund läuft wie auf Windows. Und das kann man wirklich sehr empfehlen.
Ja, also stimmt, Steam Deck gibt's. Das ist quasi einfach so ein Handheld für, wie die Switch, nur halt auf der Steam-Bibliothek basierend. Und die basieren auf Linux und da gibt's auch viel. Und da gibt's mittlerweile, ich glaube, so 2400 Spiele, die verifiziert gut laufen. Und ich glaube, fast 6500, die spielbar sein sollen. Also das ist schon... Das muss man ja auch erstmal alles kaufen bei Steam, ne? Genau. Und wo wir jetzt so bei sehr hardwareintensiven Prozessen sind, kommen wir noch einmal ganz kurz auf die andere Seite der Medaille, nämlich auf alte Hardware. Weil Linux kann auch super gut auf alte Hardware um. Da habe ich euch einfach nur ein kurzes Beispiel mitgebracht von einem Linux-System, das heißt Q4OS, das hat absolut lachhafte minimale Systemanforderungen. Ich habe das mal mit Windows mit 11 verglichen. Also sie sind mal 128 MB RAM. Das ist ein Rechner, der ist, keine Ahnung, 15 Jahre alt oder so. Also das ist schon echt alt. Optisch sieht das ein bisschen aus wie Windows XP. Aber hey, Windows XP war sehr beliebt. Also irgendwas scheint da ja gut zu laufen. Und ein paar Alternativen dazu wären halt auch nochmal so ein Xubuntu oder ein Ubuntu Mate oder Peppermint oder sowas in die Richtung. Falls einem das jetzt optisch nicht zusagt, muss man sich gar nicht selber viel ausdenken, sondern probiert einfach eine andere Distribution aus. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, können wir jetzt nochmal Fragen klären. Ansonsten könnt ihr mir auf Social Media schreiben, falls ihr das installieren, falls ihr irgendwie Probleme habt. Ich habe noch zwei USB-Sticks mit, also falls irgendwer einen Laptop mit hat und sich traut, können wir nachher mal zusammen gucken. Ich bin heute noch den Tag hier. Ja? Warte sonst einmal aufs Mikro.
Sonst hört man im Stream nichts.
Ich hätte noch eine Frage zum Thema Dual Boot. Mhm. Ist es möglich, Dateien von beiden Betriebssystemen zu nutzen? Beziehungsweise wie hängt man die da am besten ein? Zum Beispiel, dass man Textfiles oder Fotos, Videos von beiden Systemen aus nutzen kann.
Ja, es funktioniert. Ich würde dann immer empfehlen, die Windows, also quasi das Windows-Verzeichnis unter Linux einzuhängen, weil wir haben so Linux wird standardmäßig mit einem X4-File-Format eingehangen. Sagt jetzt wahrscheinlich auch nichts, aber das kann Windows nicht lesen. Das heißt, wenn ich Dateien auf meinem Linux-System habe, kann Windows dann nicht unbedingt drauf zugreifen. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile Tools für gibt. Andersrum funktioniert das aber doch. Also Linux kann die Dateienformate von Windows lesen. Eigentlich kann Linux alles lesen. Also ja, geht auf jeden Fall. Noch Fragen? Dann sind wir sogar früher fertig. Ja.